MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. MenaWatch-Dossier Nummer 1. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Eckpunkte israelischer Geschichte. From the River to the Sea von Thomas M. Eppinger.
Wenn wir es schaffen, schaffen wir es hier. Wenn wir scheitern, scheitern wir hier. Wenn wir sterben, sterben wir hier. Das ist unser Land.
Eine palästinensische Intellektuelle sprach diese Sätze mit aller Entschlossenheit. Der Autor hatte sich mit ihr im Carmel Hotel in Ramallah zum Iftar getroffen, dem traditionellen Abendessen der Muslime während des Fastenmonats Ramadan. Vom Restaurant im 16. Stock des Hotels hat man eine grandiose Aussicht. Der Blick schweift über Ramallah bis nach Jerusalem. An klaren Tagen sieht man das jordanische Gebirge auf der einen und die Mittelmeerküste auf der anderen Seite.
Und es ist genau dieses Land, das Palästinenser meinen, wenn sie von einem freien Palästina sprechen. Das Land zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer. From the river to the sea, Palestine will be free. In diesem Palästina liegen Israel, Judäa und Samaria, die sogenannte Westbank, und der Gazastreifen. Die historische Region Palästina umfasste auch noch das heutige Jordanien sowie Teile Syriens und des Libanon.
Palästina war zu keiner Zeit rein arabisch. Die jüdische Geschichte reicht mehr als 3000 Jahre zurück. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten nur knapp 300.000 Menschen in der Region, davon ungefähr 10.000 Juden. Auch die meisten Araber hatten sich erst ein paar Jahrzehnte davor dort angesiedelt. Palästina bestand zu dieser Zeit vor allem aus erodiertem Bergland, Sandwüste und malariaverseuchten Sümpfen. Über seine Reise ins Heilige Land im Jahr 1867 schrieb Mark Twain:
Es ist ein hoffnungsloses, ödes, verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack und Asche. Über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. Der einzige Unterschied zwischen den Straßen und dem umgebenden Land ist vielleicht der, dass auf den Straßen etwas mehr Steine liegen. Das berühmte Jerusalem selbst, der erhabenste Name in der Geschichte, hat all seine alte Größe verloren und ist ein Bettlerdorf geworden. Wir durchquerten einige Meilen lang ein trostloses Gebiet, dessen Boden recht fruchtbar, aber gänzlich dem Unkraut überlassen ist. Eine schweigende, traurige Weite, in der wir nur drei Menschen trafen. Palästina ist verlassen und hässlich.
Das änderte sich erst mit der Ankunft der ersten jüdischen Siedler. Im Zionismus, der jüdischen Nationalbewegung, mischen sich politische und religiöse Motive, bisweilen stehen sie einander auch gegenüber. Durch die Verbreitung des Antisemitismus als politische Ideologie im Europa des 19. Jahrhunderts und den damit einhergehenden Pogromen, vor allem in Russland, erhielt die alte Idee eines jüdischen Nationalstaats neuen Auftrieb.
Theodor Herzl war nicht der erste Zionist, aber der ideell einflussreichste. Mit seinem Buch »Der Judenstaat – Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage« wurde er zum Vordenker des modernen Zionismus und Wegbereiter der Gründung Israels. Am 29. August 1897 versammelten sich 200 gewählte jüdische Delegierte in Basel zum ersten Zionistenkongress, auf dem Herzl zum ersten Mal einen völkerrechtlich legalisierten Judenstaat in Palästina forderte.
Schon zuvor hatten Unterstützer der zionistischen Idee wie Baron Edmond de Rothschild begonnen, Grundstücke in Palästina zu erwerben. 1901 gründete die WZO den Jüdischen Nationalfonds, um jüdische Ansiedlungen in Palästina gezielt zu fördern. 1909 wurde mit Tel Aviv die erste moderne jüdische Stadt gegründet. Palästina begann seit Jahrhunderten erstmals wieder aufzublühen. Immer mehr Juden und Araber strömten in die Region. Die jüdischen Einwanderer, die der Zionismus anzog, hatten niemanden verdrängt oder vertrieben. Sie haben Land gekauft, bestellt und urbar gemacht und haben die Gegend, die unter der 400 Jahre langen osmanischen Herrschaft heruntergekommen war, zu einer neuen Blüte geführt. Am 2. November 1917, 20 Jahre nach dem ersten zionistischen Weltkongress in Basel, sandte der britische Außenminister Arthur James Balfour Einen Brief an Lord Lionel Walter Rothschild, einen prominenten Vertreter des Zionismus in England.
Verehrter Lord Rothschild, die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden, nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur Kenntnis der zionistischen Weltorganisation bringen würden.
Zuvor hatten der spätere erste Präsident Israels, Chaim Weizmann, und der heute weitgehend in Vergessenheit geratene Nachum Sokolow jahrelang auf der internationalen Bühne für einen jüdischen Staat in Palästina geworben. Nun hatte, obwohl in keiner Weise rechtlich verbindlich, mit der Balfour-Erklärung erstmals ein europäischer Staat dieses Ziel anerkannt. 30 Jahre später bildete diese Erklärung die Grundlage für die Empfehlung der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 29. November 1947 zur Teilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Staat.
Der Weltkrieg, von dem damals noch niemand ahnte, dass man ihn einmal den ersten nennen würde, war im September 1917 noch im vollen Gange. Und das Osmanische Reich, das über Palästina herrschte, stand auf der Seite von Englands Gegnern. Der österreichisch-ungarische Schriftsteller Arthur Köstler sagte, die Balfour-Erklärung sei ein Brief, in dem eine Nation einer zweiten feierlich das Land einer dritten versprach. Doch die Erklärung wurde von den Alliierten als auch einer Reihe ostasiatischer Staaten unterstützt. Bereits 1916 hatten Großbritannien und Frankreich im Sykes-Picot-Abkommen ihre künftigen Einflusssphären vage definiert. Dieses Abkommen ist das erste historische Dokument, in dem die Anerkennung und der Schutz eines arabischen Staates oder einer Föderation arabischer Staaten Erwähnung fanden.
Im April 1920 übertrug der Völkerbund Großbritannien in der Konferenz von Sanremo das Mandat über Palästina mit dem Auftrag zur Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Im engeren Sinn bezeichnet der Begriff Mandat in diesem Zusammenhang die Verantwortung für die Verwaltung bestimmter früherer Teile des Osmanischen Reichs und der früheren deutschen Kolonien, nachdem diese bei den Verbündeten mit ihrer Niederlage im Ersten Weltkrieg alle Rechte und alle staatliche Souveränität an diesen Territorien verloren hatten.
Das britische Interesse in der Ausübung des Mandats galt weniger der Umsetzung der Balfour-Deklaration als vielmehr der Herstellung von Ordnung und Sicherheit, wozu die britische Verwaltung allerdings nicht imstande war. Der arabische Widerstand gegen die britische Besatzung schwoll an und die jüdische Zuwanderung wurde von arabischer Seite als Teil des britischen Imperialismus betrachtet. Für die Juden geronnen die Anfänge eines arabischen Nationalismus und eines islamischen Antisemitismus zu einer tödlichen Mischung. Noch im selben Monat, in dem Großbritannien das Völkerbundmandat für Palästina erhalten hatte, plünderten Araber in der Jerusalemer Altstadt jüdische Geschäfte und verletzten und ermordeten jüdische Anwohner. Die Briten zogen ihre Truppen aus der Altstadt von Jerusalem zurück und sahen tatenlos zu. Diese Unruhen bildeten den Auftakt zu einer jahrelangen Serie von Terroranschlägen und Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung. Die britische Verwaltung war erst zum Durchgreifen bereit, als sie selbst bedroht wurde.
Im September 1922 teilte die britische Regierung ihr Mandatsgebiet in einen Teil westlich des Jordan, wo die jüdische Heimstätte errichtet werden sollte, und das neue arabische Emirat Transjordanien östlich des Jordan, das heutige Königreich Jordanien, das 1946 unter Bruch der Mandatsbestimmungen in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Damit gab es auf knapp 80% der Fläche des gesamten Mandatsgebietes einen rein arabischen Staat, in dem sich keine Juden ansiedeln durften. Im verbliebenen Rest, zu dem Palästina nun geschrumpft war, schränkten die Briten nach jedem größeren arabischen Anschlag den Landerwerb durch Juden ein, was ebenfalls im Widerspruch zu ihrem Mandat stand. Doch Großbritannien betrachtete die Zuzugsbegrenzung als Mittel zur Eindämmung der arabischen Gewalt um den Arabern die Angst zu nehmen, von den Juden verdrängt zu werden. So konnten arabische Mordkommandos den Zuzug von Juden mit jedem größeren Aufstand weiter reduzieren.
Diese fremden Invasoren, die Zionisten, werden bis zum letzten Mann abgeschlachtet werden. Wir wollen keinen Fortschritt, keinen Wohlstand. Nichts anderes als das Schwert wird das Schicksal dieses Landes entscheiden. Mohammed Amin el-Husseini, von dem diese Worte überliefert sind, wurde 1921 von den Briten zum Großmufti von Jerusalem ernannt. Später wurde er zum Verbündeten Adolf Hitlers und organisierte mit dem Geld der Nationalsozialisten eine jahrelange Serie von Terroranschlägen gegen Juden und Briten, die als arabischer Aufstand in die Geschichte einging. Auf dem von ihm kontrollierten Gebiet in Palästina errichtete er eine rigorose islamische Herrschaft.
Die Bevölkerung musste nun traditionelle arabische Kleidung tragen. Die Frauen, auch die Christinnen, hatten ihre Gesichter zu verschleiern. Wer sich weigerte, die Kaffia, das sogenannte Palästinensertuch, zu tragen, wurde erschossen. Gemäßigte Araber wurden gefoltert, ausgepeitscht oder ermordet. Um seine Macht zu sichern, tötete el-Husseinis Gefolgsleute mehr Araber als Briten oder Juden. Die Kinder der Aufständischen grüßten mit dem deutschen Gruß. Ihr Symbol war das Hakenkreuz.
Der fanatische Judenhasser el-Husseini rekrutierte im Zweiten Weltkrieg Muslime für die Waffen-SS. Er war einer der geistigen Väter der Hamas und anderer arabischer Terrororganisationen und war Mentor Yasser Arafats.
3 Jahre vor dem Beginn des arabischen Aufstands 1936 hatten die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht ergriffen und die antisemitischen Exzesse ließen die Zahl der jüdischen Zuwanderer aus Europa sprunghaft ansteigen. 1933 kamen mehr als 30.000 Juden ins Land, 1935 waren es bereits fast 62.000. Arabische Großgrundbesitzer verkauften ihr Land an Juden, die dort fortan meist hauptsächlich Juden beschäftigten. Vertrieben fühlten sich die nunmehr arbeitslosen arabischen Landarbeiter danach nicht von ihren früheren Eigentümern, sondern von den Juden. Konfliktträchtig waren auch die unterschiedlichen Rechtssysteme und Traditionen. So konnte zum Beispiel ein Araber das Land besitzen und ein anderer die darauf befindlichen Bäume. Wenn der Verkäufer nicht vollständig über die Eigentumsverhältnisse aufgeklärt hat, konnte es vorkommen, dass der Käufer unwissentlich nur das Land ohne die Bäume darauf erworben hatte. Grenzen waren oft nur mündlich überliefert und nicht eindeutig definiert. Zusätzlich schürten die Agitatoren des arabischen Aufstands Neid und Missgunst, um die Massen aufzuwiegeln. Im innerarabischen Konflikt zwischen Kräften, die den Ausgleich mit den Juden suchten, und jenen, welche die Juden vernichten wollten, setzten sich die Extremisten um Amin el-Husseini durch. Die britische Besatzungsmacht war von ihrem Mandat überfordert. Zum einen tobte ein, auch mit terroristischen Mitteln geführter Bürgerkrieg zwischen Arabern und Zionisten. Zum anderen bekämpften beide Parteien unabhängig voneinander die britische Besatzungsmacht. Auf beiden Seiten kam es zu Übergriffen.
Nachdem sich die Briten im Laufe des arabischen Aufstands von der Umsetzung der Balfour-Deklaration immer weiter entfernten, schlug die britische Peel-Kommission, die zur Lösung des Konflikts eingesetzt worden war, 1937 einen ersten Teilungsplan für Palästina vor. Demnach sollten die Araber einen wesentlich größeren, zusammenhängenden Teil erhalten. Der kleinere, jüdische Teil wäre auch noch durch einen britisch kontrollierten Korridor getrennt worden. Trotzdem nahmen die Juden den Plan am 20. Zionistenkongress in Zürich unter der Führung von Chaim Weizmann an, um so viele Juden wie möglich aus Europa retten zu können. Die Araber lehnten den Plan der Peel-Kommission ab. Sie duldeten keinen jüdischen Staat in der Region. El-Husseini erhöhte die Intensität der Anschläge. Im Gegenzug stieg der Zulauf zu den jüdischen paramilitärischen Untergrundorganisationen Haganah und Irgun.
1939 hatten die Briten den arabischen Aufstand endgültig niedergeschlagen. Seine Folgen wirken jedoch bis heute nach. Gleichwohl war die Wirkung auf die arabische Gesellschaft Palästinas desaströs. Alte Fäden waren aufgebrochen, neue Blutrachen hinzugekommen. Der größte Teil der Christen, Ärzte, Geschäftsleute und einflussreiche Familien, war aus Palästina geflohen. Von diesem Exodus hat sich das arabische Palästina bis heute nicht erholt.
Bis 1939 war die jüdische Bevölkerung in jenem Palästina, das nach der Abspaltung des späteren Jordanien vom britischen Mandatsgebiet übrig geblieben war, auf 460.000 Menschen gewachsen. Die jüdischen Gemeinden sorgten für wirtschaftlichen Aufschwung. Die medizinische Versorgung wurde immer besser, die Kindersterblichkeit sank, die Lebenserwartung stieg. Das zog auch arabische Einwanderer an. Während die jüdische Bevölkerung zwischen den beiden Weltkriegen um 470.000 Menschen anstieg, wuchs die nichtjüdische Bevölkerung Palästinas um 588.000. Somit hatte sich die sesshafte arabische Bevölkerung innerhalb von 25 Jahren mehr als verdoppelt. Im Gegensatz zum Auftrag des Völkerbundes hat Großbritannien den jüdischen Zuzug nicht forciert, sondern mit allen Mitteln gedrosselt. Die britische Regierung veranlasste, dass in den nächsten 5 Jahren maximal 75.000 Juden nach Palästina einwandern durften. Danach sollte weiterer Zuzug nur mit arabischer Zustimmung gestattet und somit praktisch unmöglich werden.
Diese Pläne widersprachen den Mandatsbestimmungen des Völkerbundes, die vorsahen, dass die Administration Palästinas in Zusammenarbeit mit der jüdischen Körperschaft eine dichte Ansiedlung von Juden auf dem Land fördern sollte, was auch staatseigene Gebiete und ungenutztes Land einschließen sollte, das nicht für öffentliche Zwecke gebraucht würde. Sowohl die Vertreter der Araber als auch jene der Juden lehnten den Plan ab, ebenso wie der spätere Premier Winston Churchill, freilich aus unterschiedlichen Gründen. Im Wissen um die systematische Ermordung der europäischen Juden, die bereits 1941 zumindest in groben Zügen bekannt war, wirkt die britische Politik besonders unmenschlich. Sämtliche Bitten der Zionisten rund um David Ben-Gurion, die Tore Palästinas zu öffnen, wurden von den Briten abgewiesen.
Nach dem Krieg durften nicht einmal die überlebenden KZ-Häftlinge nach Palästina einreisen. Dennoch erreichten manche das gelobte Land. Sie wurden meistens von Widerstandsgruppen ins Land geschmuggelt. Ab 1946 nahmen die Briten jedoch alle illegalen Einwanderer fest, derer sie habhaft werden konnten, ungefähr 50.000, und internierten sie in Lagern auf Zypern. Als der Staat Israel 1948 seine Unabhängigkeit erklärte, waren in Zypern immer noch 28.000 Juden interniert. Im Juli 1947 fuhren 4.515 jüdische Holocaust-Überlebende, darunter 955 Kinder, mit der Exodus in Richtung Palästina. Das Schiff wurde von britischen Kriegsschiffen gewaltsam aufgebracht. Der 4-stündige Kampf um die Übernahme forderte unter den Juden mindestens 200 Verletzte und 4 Tote. In Haifa wurden die Flüchtlinge auf 3 Gefangenenschiffe verladen und zurück nach Europa verbracht. Das Vorgehen der Behörden diskreditierte das britische Mandat nicht nur bei der jüdischen Bevölkerung, sondern auch vor der Weltöffentlichkeit und innerhalb des eigenen Landes. Noch im selben Jahr übergab Großbritannien die Palästina-Frage an die Vereinten Nationen.
1947 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit 2/3 Mehrheit den UN-Teilungsplan für Palästina und empfahl die Gründung eines jüdischen und eines arabischen Staates, wobei der Großraum Jerusalem als Corpus separatum unter internationale Kontrolle gestellt werden sollte. Die Juden nahmen den Plan an, die Araber lehnten ihn ab und vergaben damit ein weiteres Mal die Chance auf einen, neben Jordanien, 2. arabischen Staat in Palästina.
Schon am Tag danach überfielen arabische Gruppen jüdische Ortschaften und Wohngebiete. Der israelische Unabhängigkeitskrieg hatte begonnen, noch bevor der jüdische Staat überhaupt existierte. Am 14. Mai 1948, einem Freitag, kurz vor 16 Uhr vor Beginn des Sabbats, versammelte sich der jüdische Nationalrat im Stadtmuseum von Tel Aviv. David Ben-Gurion verkündete in der Unabhängigkeitserklärung Kraft des natürlichen und historischen Rechts des jüdischen Volkes und bestärkt durch die Resolution der Vereinten Nationen die Errichtung des Staates Israel.
11 Minuten später erkannten die USA den neuen Staat an. Die Sowjetunion und die Tschechoslowakei folgten wenige Tage später. Noch in derselben Nacht erklärten Ägypten, Jordanien, der Libanon, Irak, Syrien und Saudi-Arabien Israel den Krieg. An ein palästinensisches Volk dachte damals unter Arabern noch niemand. Auch einen palästinensischen Staat hatte keiner der Angreifer im Sinn. Israel gewann den Unabhängigkeitskrieg, verlor aber das jüdische Viertel der Altstadt und den Osten Jerusalems an Jordanien. In 4 separaten Waffenstillstandsabkommen verständigte sich Israel mit Ägypten, dem Libanon, Syrien und Jordanien 1949 auf jene Waffenstillstandslinie, die bis heute als Grüne Linie bekannt ist. Im Jahr 1950 wurden Judäa und Samaria von Jordanien annektiert. Heute hat sich für dieses Gebiet die Bezeichnung Westjordanland eingebürgert. Diese völkerrechtswidrige Annexion wurde nur von Großbritannien, Pakistan und dem Irak anerkannt. In Westjerusalem, das unter israelischer Hoheitsgewalt stand, galt seit 1948 israelisches Recht. 1949 erklärte Premierminister David Ben-Gurion Jerusalem zum untrennbaren Teil Israels und dessen ewiger Hauptstadt. Während der jordanischen Besatzung Ostjerusalems von 1948 bis 1967 war von einem religiösen Interesse der Araber an den islamischen Heiligtümern wenig zu spüren. Kein arabischer Führer kam während der 19 Jahre, die Jordanien Ostjerusalem kontrollierte, hierher und König Hussein selbst kam nur selten zu Besuch. Am bemerkenswertesten ist wahrscheinlich, dass die Gründungsurkunde der PLO, die palästinensische Nationalcharta von 1964, Jerusalem nicht ein einziges Mal erwähnt oder auch nur andeutet.
Nach dem Einmarsch der jordanischen Truppen in Ostjerusalem wurden tausende Juden vertrieben, deren Familien seit Jahrhunderten in der Stadt gelebt hatten. Die Besatzer verwüsteten das alte jüdische Viertel der Altstadt, sie zerstörten 58 Synagogen, manche davon Jahrhunderte alt, und nutzten die Verbliebenen als Vieh- und Hühnerställe. Unzählige Gräber wurden geschändet, Grabsteine für Fußböden und Latrinen verwendet. Jordanien verweigerte Juden den Zugang zur Klagemauer und zum Friedhof auf dem Ölberg, der seit mehr als 2500 Jahren eine jüdische Begräbnisstätte war. Ein klarer Bruch des Waffenstillstandsabkommens von 1949. Schon nach der Sprengung der Hurwa-Synagoge 1948 hatte der jordanische Kommandeur Abdullah Attal die Strategie seiner Truppen unmissverständlich klargemacht. Zum ersten Mal seit 1000 Jahren verbleibt kein einziger Jude im jüdischen Viertel. Kein einziges Gebäude verbleibt intakt. Das macht eine Rückkehr der Juden unmöglich.
Mit der Sperre der Straße von Tiran und der Truppenkonzentration an der Grenze zu Israel setzte der damalige Staatspräsident Ägyptens Gamal Abdel Nasser 1967 den Auftakt zum Sechstagekrieg. Nasser hatte im Radio verkündet, die Straße von Tiran, der schmale Wasserweg zwischen dem Südzipfel der Sinai-Halbinsel und dem gegenüberliegenden Saudi-Arabien, sei von nun an für den israelischen Schiffsverkehr sowie für Schiffe mit strategisch wichtigen Gütern, die den Hafen im israelischen Eilat anlaufen wollten, blockiert. Dieser Bruch internationalen Rechts stellte für Israel einen Kriegsgrund dar. Ein Point of No Return auf dem Weg zum Sechstagekrieg. Die Eskalation, die zum israelischen Präventivkrieg vom 5. Juni 1967 führte, wurde zwar von Nasser auf die Spitze getrieben, hatte ihren Ursprung aber nicht in Ägypten, sondern in der Konfrontation Israels mit seinem nordöstlichen Nachbarn Syrien. Der israelische Journalist Ben-Dror Yemini erinnert sich.
Die arabischen Staaten haben die Existenz des Staats Israel niemals auch nur für einen Augenblick akzeptiert. Eine neue Phase begann 1964. Angesichts eines Konflikts wegen der Wasserquellen in der Region traf sich die Arabische Liga in Kairo und erklärte, die gemeinsamen militärischen Vorbereitungen der Araber werden, wenn sie abgeschlossen sind, das perfekte Instrument zur endgültigen Liquidierung Israels darstellen. 2 Jahre später erklärte der damalige Verteidigungsminister und spätere Präsident Syriens Hafez Assad, greift die Siedlungen des Feindes an, macht sie dem Erdboden gleich, pflastert die arabischen Straßen mit jüdischen Totenschädeln. Wir sind dazu entschlossen, diese Erde mit ihrem Blut zu tränken und sie ins Meer zu treiben. 9 Tage vor Kriegsbeginn erklärte Nasser, die Araber wollen kämpfen. Unser grundlegendes Ziel ist die Zerstörung des Staats Israel. Zwei Tage später schlossen sich der irakische Präsident Abdulrahman Arif und der Gründer und Anführer der PLO, Ahmad Shukeri, den Drohungen an. Wer überlebt, wird in Palästina bleiben. Aber ich gehe davon aus, dass niemand am Leben bleibt. 6 Tage nach Kriegsbeginn hatte Israel die Kontrolle über den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, die Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem errungen. Bereits nach der Verabschiedung des UN-Teilungsplans von 1947 verließen etwa 3000 wohlhabende Araber in Erwartung des kommenden Krieges das Land. Nach dem Beginn des Unabhängigkeitskriegs folgten ihnen Zehntausende, die meisten aufgehetzt von den arabischen Führern, überzeugt, sie würden nach der Vernichtung des jüdischen Staates triumphierend zurückkehren. Viele flohen, um Platz für die heranrückenden Armeen zu schaffen und nicht zwischen die Fronten zu geraten, manche aus Angst vor den Kampfhandlungen oder vor den israelischen Streitkräften. Exakte Zahlen sind nicht feststellbar. Die meisten Schätzungen bewegen sich zwischen 650.000 und 800.000 Arabern. Die vertriebenen und mehr oder weniger freiwillig geflohenen Araber wurden nie gänzlich in die arabischen Aufnahmeländer integriert. Aber nicht alle Araber sind geflüchtet. Diejenigen, die in Israel geblieben sind, genießen dort mehr demokratische Bürger- und persönliche Freiheitsrechte als Araber in irgendeinem anderen arabischen Land. Dem steht knapp 1 Million Juden gegenüber, die seit der Gründung Israels aus arabischen Ländern vertrieben worden oder geflohen waren. 2021 stellten 1,9 Millionen Araber an die 21% der israelischen Bevölkerung.
Nachdem die Römer 135 nach Christi die Provinz Juda in Syria Palästina umbenannt hatten, um auch sprachlich jede Erinnerung an das jüdische Volk auszulöschen, hatte sich die Bezeichnung Palästina für die gesamte Region eingebürgert. Wer dort wohnte, war palästinensischer Jude, Araber, Christ, Beduine oder was auch immer. Zur Zeit des Völkerbundmandats galten alle Bewohner im gesamten Mandatsgebiet für Palästina als Palästinenser. Heute meint man damit nur mehr die arabischen Bewohner des Westjordanlands und des Gazastreifens, selbst wenn es sich um im Ausland Geborene aus der Mandatszeit oder deren im Ausland lebende Angehörige handelt. Auch die Mehrzahl der arabischstämmigen israelischen Staatsbürger bezeichnet sich selbst als Palästinenser. Während Europäer unter Palästina im Allgemeinen die palästinensischen Autonomiegebiete und den Gazastreifen verstehen, bedeutet dieser Begriff für palästinensische Politiker und Aktivisten meist das gesamte Land zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer, einschließlich Israel. In einem Palästina from the river to the sea hat ein Nationalstaat für das jüdische Volk keinen Platz. Nicht ohne Grund zeigt das offizielle Logo der PLO ein Palästina ohne Israel. Die Idee eines palästinensischen Volkes tauchte erstmals in der Charta der Palestine Liberation Organization der PLO von 1964 auf. Zum Durchbruch verholfen hat ihr erst ein Ägypter, der 1969 an ihre Spitze gelangte, Yasser Arafat. Arafats Aufstieg begann als Mitbegründer der Kampforganisation Al-Fatah, deren Ziel die Vernichtung Israels und die Errichtung eines unabhängigen Palästina war.
Organisationen unter dem Dach der PLO haben den Kampf gegen Israel in die ganze Welt getragen und unzählige Terroranschläge geplant und ausgeführt. Sie haben Schulbusse in die Luft gesprengt, Flugzeuge und ein Kreuzfahrtschiff entführt, Schulen, Hotels und die Olympischen Spiele überfallen und zahlreiche Mordanschläge auf israelische Bürger verübt. Die Popular Front for the Liberation of Palestine spezialisierte sich auf spektakuläre Flugzeugentführungen. Yasser Arafat gelang es, den Kampf gegen Israel zu einer nationalen Befreiungsbewegung zu transformieren und damit in vielen Ländern politisch zu legitimieren. Unter seiner Führung hat die PLO ihre Agenda mit einer jahrzehntelangen Serie von Terroranschlägen ins Zentrum der Weltöffentlichkeit gerückt. Für die PLO hat sich der Terror bezahlt gemacht. Heute ist sie als Vertretung der Palästinenser international anerkannt.
Für das UNHCR, also das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, gilt als Flüchtling, wer auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung oder Menschenrechtsverletzungen ist. Nur für die palästinensischen Flüchtlinge gibt es seit 1950 eine eigene UN-Behörde, das UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Diese Behörde definiert Flüchtlinge anders, nämlich als Personen, deren Hauptwohnsitz zwischen dem 1. Juni 1946 und 15. Mai 1948 in Palästina war und die ihre Heime und ihren Lebensunterhalt infolge des Konflikts von 1948 verloren haben, sowie alle Nachkommen eines Elternteils samt deren adoptierte Kinder, sodass sie heute Flüchtlinge in vierter Generation betreut. Palästinenser können als Einzige ihren Flüchtlingsstatus vererben und sogar durch Adoption weitergeben. Nur aufgrund dieser weltweit einmaligen Zählweise stieg ihre Zahl seit 1948 auf über 5 Millionen an. Islamischer Antisemitismus von Matthias Künzel.
Die Bezeichnung islamischer Antisemitismus bezieht sich weder generell auf den Islam, dessen Texte auch pro-jüdische Passagen enthalten, noch pauschal auf Muslime, von denen nicht wenige den Antisemitismus ablehnen. Islamischer Antisemitismus meint eine spezifische Ausprägung von Judenhass, die besondere Kennzeichen aufweist, besondere Konsequenzen nach sich zieht und deshalb auch gezielt zu bekämpfen ist. Wodurch unterscheidet sich der islamische Antisemitismus von anderen Erscheinungsformen des Judenhasses? Beim Versuch einer begrifflichen Eingrenzung ist erstens zwischen dem religiös motivierten Antijudaismus, der die vormodernen Schriften des Islam dominiert, und dem europäisch geprägten Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert zu differenzieren. Antijudaismus ist Judenhass im religiösen Gewand. Dadurch, dass Juden konvertierten, konnten sie immerhin überleben. Demgegenüber zeichnet sich der Antisemitismus durch rassistische Zuschreibungen sowie die Verschwörungstheorie jüdischer Allmacht aus. Während beim Antijudaismus alles Jüdische als böse gilt, hält der Antisemit alles Böse für jüdisch.
Zweitens ist zu berücksichtigen, dass sich das Judenbild des christlichen Antijudaismus von dem des muslimischen Antijudaismus unterscheidet. Mohammed war in der Lage, die Juden von Medina zu vertreiben und Hunderte von ihnen zu töten. Hingegen hat im christlichen Antijudaismus nicht der Prophet die Juden getötet, sondern die Juden den Propheten, weshalb der christliche Antijudaismus sie als dunkle und übermächtige Instanz dämonisiert. Nur auf christlichem Boden konnte deshalb die Propaganda von der jüdischen Weltverschwörung sprießen und gedeihen. Auf Basis dieser Unterscheidungen lässt sich ausmachen, was den islamischen Antisemitismus von anderen Formen unterscheidet. Nur hier bilden der degradierende Antijudaismus des Frühislam mit dem verschwörungsbezogenen Antisemitismus der Moderne eine Einheit. Nur hier werden die negativsten Judenbilder aus Christentum und Islam vereint.
Ein Musterbeispiel liefert die Charta der Hamas. In Artikel 7 zitiert diese Charta den Propheten Mohammed mit einem vermeintlichen Zitat, demzufolge die Muslime die Juden töten werden, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt und Stein und Baum dann sagen, O Muslim, o Diener Gottes, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. In Artikel 22 heißt es demgegenüber, dass die Juden hinter dem Ersten Weltkrieg und hinter dem Zweiten Weltkrieg standen und die Bildung der Vereinten Nationen anregten, um damit die Welt zu beherrschen.
So gehört auch zu den Standardformeln des islamischen Antisemitismus die Behauptung, dass es die Juden und Israel überall und schon immer darauf abgesehen hätten, den Islam zu unterminieren und schließlich zu zerstören. Schon während der 1930er Jahre verbreitete Amin al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem, das Gerücht, Juden wollten die heiligen Stätten des Islam in Jerusalem zerstören. Das Muster der Vermischung von Zitaten aus dem Koran mit dem Mythos einer Weltverschwörung ist auch vom Nationalsozialismus bekannt. Unter maßgeblicher Beteiligung der Propagandaapparate Berlins versuchten die Nationalsozialisten, den latenten Antijudaismus der Muslime zu radikalisieren. Nachdem diese Versuche, den europäischen Antisemitismus in Reinform in die islamische Welt zu exportieren, gescheitert waren, entdeckten die Nationalsozialisten in Zusammenarbeit mit Amin al-Husseini das antijüdische Moment in den Schriften des Islam, das sie von nun an propagandistisch gezielt auszubeuten und mit dem europäischen Konstrukt einer jüdischen Weltverschwörung zu verschmelzen suchten.
Das 31-seitige Pamphlet Islam-Judentum, Aufruf des Großmufti an die islamische Welt von 1937, war das erste gewichtige Dokument des islamischen Antisemitismus. Ein Dokument, das die Nationalsozialisten während der Kriegsjahre mehrsprachig in der arabisch-islamischen Welt verbreiteten. Hier werden auf der einen Seite die bösartigsten Invektiven gegen Juden aus dem Koran referiert. Gleichzeitig attackiert der Text die Juden in der Diktion des europäischen Antisemitismus, als große Geschäftsleute, als Ausbeuter, Mikroben und als die Verursacher der Pest. Seit Mohammeds Zeiten, lesen wir hier, haben die Juden beständig versucht, die Muslime zu zerstören. Die Verse aus dem Koran und Hadith, heißt es weiter, beweisen euch, dass die Juden die bittersten Gegner des Islam gewesen sind und noch weiter versuchen, denselben zu vernichten. Kämpft für den islamischen Gedanken, kämpft für eure Religion und euer Dasein. Gebt nicht eher Ruhe, bis euer Land von den Juden frei ist.
Hier wird den Juden in Anlehnung an den europäischen Rassismus eine unveränderbare, bösartige Natur unterstellt, die sich über mehrere Jahrhunderte nicht verändert habe. Wenn die Boshaftigkeit der Juden aber unveränderlich ist und alle Zeitepochen und Umstände überdauert, dann gibt es eine einzige Option, die Rettung verspricht, deren vollständige Vertreibung oder Vernichtung. Anfang der 1950er Jahre folgte Sayyid Qutbers »Unser Kampf mit den Juden«, ein tief religiöses Pamphlet, das Saudi-Arabien nach dem verlorenen Sechstagekrieg massenhaft in der Welt des Islam verbreitete, sowie 1988 die Charta der Hamas. Diese Schriften und die nachfolgenden Propagandakampagnen haben das Bild vom Juden in islamischen Gesellschaften verändert. Sie haben eine ausschließlich antijüdische Lesart des Koran befördert, die europäische Weltverschwörungstheorie popularisiert und eine genozidale Rhetorik mit Blick auf Israel geprägt. Bemerkenswerterweise findet eine wissenschaftliche Debatte über den islamischen Antisemitismus und den Beitrag des Nationalsozialismus bei dessen Entstehung weder in Österreich noch in Deutschland statt.
Die vollständige Version dieses Dossiers können Sie in der Druckversion kostenfrei bestellen oder von menawatch.com downloaden. Aktuelle Entwicklungen und ausführliche Informationen zu den in den Podcasts behandelten Themen finden Sie ebenfalls auf menawatch.com.